die mentale Komponente im Sport ist oft noch ein Tabuthema. Wir sitzen da jetzt heute mit einer Mentaltrainerin, mit der Eva Dollinger. Wir sprechen darüber, wie kann man den Ötztaler auch im Kopf sinnvoll bewältigen. Wie kann man sich selbst dorthin bringen, um in einen Flow zu kommen. Wie kann man Blockaden lösen und wie kann man sich auch von Ängsten befreien. Ein sehr interessantes Gespräch. Ich hoffe, ihr habt Spaß.
Also ich glaube auch, dass es normal ist, wenn man so ganz eine große Sache für sich selber geschafft hat, dass Leere da ist. Da ist so viel Euphorie da ist so viel Spannung da ist so viel Stress da. Beruflich geht es wahrscheinlich nur rund. Also das ist ja wirklich, das spitzt sich ja alles bis zu dem Tag X zu. Und dann hat man vielleicht dieses Ergebnis geschafft und dann tritt Leere auf. Also das ist ganz ein normaler Prozess auch. Das passiert die Profisportler genauso, wenn die wirklich ganz ein großes Ziel erreicht haben. Dann, und was ist jetzt? Gell?
Ride Hard and Dream On, der Podcast des Ötztaler Radmarathon. Mehrfache österreichische Meisterin im Triathlon, zweifache Olympiateilnehmerin und Ironman Austria-Gewinnerin. Das sind, Eva, deine Erfolge als aktive Sportlerin. Jetzt bist du Mentaltrainerin. Danke, dass du im Podcast bist und danke, dass du Zeit nimmst.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Lass uns zuerst mal ein bisschen drüber reden. Also du warst aktive Triathletin, wie wir gerade gehört haben, aber du bist jetzt bist du Mentaltrainerin. Wie ist der Switch gekommen von, okay, jetzt ist die aktive Karriere vorbei und jetzt bin ich Mentaltrainerin?
Ja, also die Psychologie hat mich immer schon sehr fasziniert und es war tatsächlich damals, wie ich ins Gymnasium gegangen bin und siebte, achte Klasse, musste ja dann schon langsam überlegen, was du aus deinem Leben machen möchtest. Da war in erster Linie natürlich, dass ich Profisportlerin werde, aber auf der anderen Seite hat mich die Psychologie immer fasziniert und wollte dann eben Sportpsychologin werden. Und damals hat dann jemand zu mir gesagt, ah, die Sportpsychologie, das kannst du vergessen, das ist alles eine brotlose Kunst. Und hab dann studiert eben Psychologie und Sportwissenschaften, aber mit Schwerpunkt Prävention. Und habe das Lehramtsstudium dazu gemacht. Psychologie in der klassischen Richtung habe ich dann nicht abgeschlossen, weil das einfach sehr wissenschaftlich, also sehr viel Statistik dabei war. Und bin dann eher am Ende von meiner Karriere. Du gehst einfach durch viele Höhen und Tiefen und es war damals die Sportpsychologie eigentlich noch nicht so ausgereift und habe mich weiterhin sehr mit dem Thema beschäftigt, habe sehr viel gelesen und am Ende eben eine Coaching-Ausbildung gemacht und zusätzlich eben eine ganz große Kinesiologie-Ausbildung.
Mhm. Welche Sportler betreust du denn jetzt zurzeit so?
Ja, also querbeet, also es fängt wirklich bei den Kindern an, bis über Profis, bis zu Hobbysportlern in den verschiedensten Sportarten, natürlich im Triathlon, Radsport, Skifahren, habe ich ganz viele Klettern, also ganz viele olympische Sportarten, Schwimmen, wo man dann wirklich auch auf die ganz großen Ereignisse vorbereiten.
Und du bist auch für Nachwuchs tätig? Haben wir im Vorgespräch kurz gehört?
Ja, genau. Also mein Hobby ist mittlerweile auch relativ intensiv oder habe ich relativ ausgebreitet. Also ich bin im Nachwuchs Triathlon, mittlerweile die Obfrau von unserem Verein, tritt im DS Würgl. Wir haben mit 7 Kindern gestartet. Mittlerweile ist unser Nachwuchs über 100 Kinder. Zusätzlich die Profis, wo eben der Chap Krendl hat sich jetzt auch für Olympia qualifizieren können. Also es ist wirklich ein ganz erfolgreicher Verein, den ich da führen darf. Und bin aber sehr in der Trainertätigkeit immer noch drinnen und das macht mir sehr viel Freude.
Mhm. Sehr interessant. Wir sitzen da heute natürlich da, weil wir über die mentale Seite des Sports sprechen wollen. Und also ich finde das Thema unfassbar interessant. Ich kann da auch ewig Sachen drüber lesen. Ich werde dich heute mit Fragen durchlöchern, glaube ich. aber ich hoffe, du kannst, und ich bin mir auch sicher, du kannst das perfekt beantworten und uns da hoffentlich alle einen guten Einblick geben, wie wir die Challenge Ötztaler oder die Challenge des Hobbysports einfach besser meistern können. In der Vorbereitung für einen Podcast bin ich auf deiner Website natürlich gewesen. Und da habe ich gesehen, du schreibst drauf, wir sind uns sicher, du kannst und bist mehr als du denkst. Was bedeutet das für euch oder die in dem Fall?
Ja, ich glaube wirklich, dass wir nicht unser gesamtes Potenzial nutzen, also alle, wie man da so unser Leben gestalten. Also ich denke, dass einfach viel, viel mehr möglich ist. Entweder ist es so, dass man Ja, dass man sich wirklich selber blockiert oder manchmal auch sabotiert. Manchmal liegt es aber auch daran, dass man sich einfach das Ganze nicht zutrauen kann. Und ich bin wirklich dafür, dass man größer denkt, dass man sich größere Ziele setzt und versucht auch diese Visionen dann zu erreichen.
Wenn du jetzt sagst, größer denken, also viele Menschen, und ich zähle mich dazu, ich glaube, ich träume immer recht groß und ich denke recht groß, wo es, glaube ich, wie höher gut ist. Es gibt aber auch Menschen, die das nicht können.
Ja.
Wie sollen die damit umgehen oder was würdest du denen mitgeben?
Ja, ich denke, es braucht einerseits jetzt einfach mal das große Ziel oder eine Vision und da darf man sich wirklich diese Vision also ganz groß ausschmücken. Also wirklich, ich sage immer, wie Schlaraffenland denken. Also denken wir nur überhaupt nicht an die Umsetzung, sondern einfach mal, wie soll das Ziel ausschauen? Und wenn wir jetzt beim Ötztaler bleiben, was wäre wirklich der optimale Tag? Wenn alles gut läuft, wie soll der Tag ausschauen? Und da darf man wirklich träumen und einmal nicht realistisch sein. Dass dann natürlich die realistische Umsetzung wichtig ist und dass man dann auch sagt, okay, da muss ich jetzt am Boden bleiben, das ist natürlich die andere Komponente, die ganz, ganz wichtig ist.
Ein anderes Zitat, was ich noch gelesen habe bei euch, ist, wenn Körper und Geist in Harmonie und ihrer Kraft sind, ist Flow und damit ist alles möglich.
Genau.
Also ihr sprecht so von diesem, ich habe das öfter gehört, unter Flow-State quasi. Ja. Das ist ja ein Thema, also wenn ich in meinem Flow-State bin, dann gibt mir das unfassbar viel. Ja. Also dann macht mir das, ich fühle mich unfassbar im Hier und Jetzt, im Leben. Also ich bin richtig, es gibt wahrscheinlich wenig oder eigentlich gar nichts, was mich so abholt im Leben wie das. Erklär mal, was verstehst du unter diesem Flow-State oder wie können sich das Leute vorstellen, die es vielleicht jetzt nicht kennen?
Genau, also Flow State ist wirklich der Zustand, wo man ganz bei der Sache ist, wo Dinge wahnsinnig leicht erscheinen, wo man das Zeitgefühl völlig verliert. Die große Kunst ist tatsächlich, ganz in diesem Hier und Jetzt einzutauchen. Wir reden vom Ötztaler Radmarathon, das ist ein unfassbar langer Tag, da kann so viel passieren. Und wenn es einem gelingt, wirklich in einer gewissen Zeit in diesem Flow-Gefühl einzutauchen, also wirklich im Hier und Jetzt zu sein und nicht zu denken, zum Schluss ist noch Stimmels Joch oder der Jaufen, dann habe ich schon ganz, ganz viel geschafft. Ich denke, dass es im Radsport oder beim Radfahren leichter zu erreichen ist, weil es wirklich ganz eine rhythmische Sportart ist. Es ist natürlich viel schwerer in einer Sportart, wo ständig irgendwelche Rhythmuswechsel sind oder im Tennis oder Skifahren, wo ich ständig diese Wechsel habe. Im Radfahren, wenn ich meinen Rhythmus mal gefunden habe, wenn ich es schaffe, ganz bei mir zu sein, ganz in diesem Hier und Jetzt und in so einen gefühlten, tranceartigen Zustand eintauche, das wäre natürlich das höchste der Gefühle, was ich eigentlich jedem Teilnehmer wünscht, der da an den Start geht.
Ich muss sagen, ich habe das beim Radfahren manchmal, jetzt nicht oft, ich gehe zum Beispiel oft surfen oder ich tue es unfassbar gern. Und ich glaube, ich tue das so gern, weil ich da in diesem Flow-State bin. Ich bin da komplett rein und es gibt da nichts. Also wenn man jetzt am Strand jemand zuschreien würde, das würde ich nicht checken, weil ich da so in dem Moment bin. Jetzt habe ich das beim Radfahren oft, aber nicht immer. Wie kann ich mich vielleicht da irgendwie darauf vorbereiten, dass ich da hinkomme?
Genau, es ist eigentlich die Frage der Fragen, mit dem beschäftigen sich wirklich ganz viele Wissenschaftler, Sportpsychologen. Es fühlt sich ja für jeden ein bisschen anders an. Und wenn du jetzt schon mal den Zustand beim Surfen kennst, dann hast du natürlich schon einen großen Vorteil, weil du das Gefühl grundsätzlich kennst. Dann kannst du dich fragen, okay, wie tauche ich in dieses Hier und Jetzt ein? Wie nehme ich das wahr mit meinen Sinnen? Was spüre ich, wenn ich in dem Flow-Zustand bin? Und im Training ist es ja oft so, gerade bei längeren Ausfahrten, vielleicht oft auch, wenn es zum Ende hingeht, wenn dann alles schon so eingefahren ist, dann kommt man auch oft in diesen Zustand. Ich finde, beim Radfahren hat es auch ganz viel auch mit dem Blick zu tun, wo schaue ich hin, wo ist mein Fokus ausgerichtet. Aber dann auch, wenn ich ganz bei der Sache bin, wenn ich ganz bei mir bin, wenn alles ganz leicht geht, wie spüre ich das? Wo am Körper spüre ich das? Also wie fühlt sich das an und was nehme ich sonst noch wahr? Ist mein Wahrnehmungsfeld ganz ein enges oder ist es ganz weit? Und das sind so die Merkmale, auf die ich schauen sollte.
Aber wenn du sagst, ich soll auf die Merkmale achten. Für mich ist das oft so, ich bin da dann rein in dem Tunnel und da gibt es dann irgendwie nichts anderes. Bei mir, glaube ich, ist das sehr eng. Ja. ich realisiere das oft erst im Nachhinein, weil ich in dem Moment natürlich nicht dran denke. Ist da dann wahrscheinlich oft aber im Nachhinein die Wahrnehmung auch andere, wie sie dann vielleicht im Moment war?
Nein, das glaube ich nicht. Also ich glaube, es geht da eher um das, dass man sich das mal ganz bewusst macht. Also es läuft ja, dieser Flow läuft ja wirklich, ich sage immer, es gibt so vier Ebenen. Das eine ist, ich kann was noch nicht und es ist mir unterbewusst. Dann ist so, ich kann was noch nicht, aber es ist mir schon bewusst, dass ich es nicht kann. Und dann gibt es noch die Stufen, wo ich mir was bewusst mache, also wo ich etwas schon bewusst kann, aber ich muss mir wahnsinnig viel drüber nachdenken. Und der Flow-Zustand wäre in diesem vierten Zustand. Es ist unbewusst und ich kann es. Und du tauchst da völlig ein. Also beim Surfen ist es wahrscheinlich, du bist komplett verschmolzen mit deinem Brettel, mit dem Meer oder wo du halt surfst. Und das wäre ja beim Radfahren auch so. Also du verschmelzt auch mit den Dingen rund um dich herum. Also da mit der Umgebung, mit deinem Rad. Der Tritt wird ganz rund. Also es fühlt sich einfach ganz, ganz rund alles an. Und wenn ich jetzt im Nachhinein draufkomme, dass ich so einen Flow gehabt habe, dann wäre gut, wenn ich danach schaue, okay, was war in dieser Situation? Was war vorher, bevor ich da reinkommen bin? War ich vielleicht ganz allein? Bin ich wirklich ganz bei mir gewesen? Wie war die Atmung? Eben wie gesagt, wo habe ich hingeschaut? Und wenn man das dann einmal öfter sich bewusst macht, dann kann ich eben diese Merkmale hernehmen, diese Parameter und schauen, dass ich eins nach dem anderen eben in die Situation reinbringe.
Also wie im Training eigentlich. Ich mache was, ich reflektiere dann, genau, ob das funktioniert und dann...
Genau, also das ist ja, im Geist muss man ja manchmal auch trainieren. Also manchmal ist man wirklich so, dass man sich erst bewusst machen muss, jetzt habe ich nicht gut mit mir gesprochen oder jetzt habe ich mich wieder hängen lassen. Oder manchmal, also ich eben das zu der Aussage vorher, es ist eben nicht nur der Körper und es ist nicht nur der Geist, sondern es ist immer beides zusammen. Und beide zusammen können sich gegenseitig im Negativen oder im Positiven beeinflussen. Und ich muss, wenn ich jetzt an den Österler denke, dann muss ich schauen, okay, geht jetzt gerade vor oder was ist jetzt gerade, was ich wirklich brauche. Es kann sein, dass ich mich gerade total fertig mache und total eine Krise am Radl habe, aber es kann sein, dass ich einfach zu wenig gegessen habe. Und dann muss ich mich sozusagen auf so eine Vogelperspektive, Metaperspektive rausholen und sagen, okay, was könnte jetzt gerade die Ursache von meinem Problem sein? Und dann kommt vielleicht aus, jetzt habe ich echt vergessen zum Essen und dann muss ich essen. Also auch das gehört so zu diesen kognitiven Strategien dazu oder auch zu dem, wie ich mich mental vorbereiten könnte und schaue, dass das Rennen eben bestmöglich gelingt.
Hast du das in deiner aktiven Karriere immer geschafft?
Ich glaube, es schafft keiner immer. Und wenn wir von so Rennen wie so Radmarathon sprechen oder auch Ironmans, dann sind die Tage einfach wahnsinnig lang und es kann wahnsinnig viel passieren. Ich habe natürlich schon versucht, oder gerade beim Ironman war meine Karriere dann schon sehr weit fortgeschritten. Es war dann tatsächlich, dass ich das schon geschafft habe, dass ich mich da rausheben habe können und schauen habe können, okay, was ist jetzt gerade wichtig? Wenn ich gerade einen Krampf am Radl habe, okay, da muss ich jetzt durch. Ich werde ihn wahrscheinlich jetzt nicht loswerden. Aber man kommt dann drauf und das ist dann das, wo man merkt, es geht so viel mehr, als wie man glaubt. Du hast einen Krampf, okay, und dann fahre ich halt da drüber und es funktioniert. Und wenn es einmal funktioniert, weißt du beim zweiten Mal, dass es wieder funktionieren wird.
Also würdest du schon auch sagen, mit Erfahrung kommt da das Mentale, dass du dich besser auf solche Situationen natürlich einstellen kannst.
Absolut. Also es ist ganz spannend, weil ich denke mal, so Jugendliche oder wenn du halt so ganz hoch motiviert bist, die gehen halt ganz anders an die Sache heran. Die denken nicht so viel und ich habe so viele Klientinnen und Klienten, die sagen, man könnte doch einfach den Kopf ausschalten. Gell? Also es ist wirklich so, dass der Kopf manchmal wirklich im Weg steht und es geht eigentlich darum, dass ich den Kopf so weit bringe, dass ich meine Ziele erreichen kann. Und dass er für mich spielt. Und da ist es tatsächlich die Kunst, einerseits sich Ziele und eine Strategie vorauszudenken und auf der anderen Seite aber die Strategie vielleicht auch komplett loszulassen in dem Moment, dass ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich intuitiv reagieren muss und wo ich schauen muss, was braucht es jetzt wirklich.
Ja, es wäre oft nicht nur im Sport, vor allem, weil man den Kopf manchmal einfach ausschalten könnte. Aber genau. Das ist ja die Kunst, oder? Vom Profisport.
Genau.
Dass du das Körperliche mit deinem Kopf verschmelzt quasi und dass es halt ein System ist.
Ja, genau. Und in diesem Flow-Zustand, wie wir vorher gesprochen haben, ist ja der Kopf weitgehend ausgeschaltet. Es funktioniert automatisch. Also im Grunde ist alles, wenn man es jetzt mit der Ampel vergleicht, es ist alles auf grün geschalten und es läuft einfach. Das wäre natürlich die höchste Kunst.
Eva, du betreust jetzt ja viele Sportler. Was sind so die größten Themen für die Sportler?
Also ganz große Themen sind einfach die Angst. Angst, Sachen nicht zu schaffen, Angst, Fehler zu machen, Angst, nicht gut genug zu sein. Druck, Erwartungsdruck sind riesige Themen. Aber was ich wirklich ganz, ganz viel mache, sind einfach Vorbereitungen auf die ganz großen Rennen. Und da geht es tatsächlich auch oft wirklich darum, du hast vorher gesagt, ja, das ist ja so wie beim Training, den Wettkampf oft auch wirklich so anzugehen, wie wenn es ein Training wäre. Also bei vielen Sportlern ist einfach ganz viel Überfokus. Die sind alle ehrgeizig, die wollen alle ganz, ganz viel erreichen. Und da ist es oft tatsächlich wichtig, dass man sich ein bisschen überholt, dass man schaut, dass sie wirklich zu sich wiederkommen, dass sie nicht so sehr im Vergleich sind. Ich glaube, das ist ein Problem der heutigen Zeit, dass wir uns alle viel zu sehr vergleichen und schauen, was machen die anderen. Sondern du kannst sie nur wachsen, indem dass du bei dir selber ansitzt und schaust, dass du besser und besser wirst. Genau.
Wenn du sagst, die Angst, die sie immer haben, also ich glaube, jeder, der zuhört und du und ich und jeder, kennt das, dass man vor irgendwas Angst hat, weil man sich selbst den Druck auferlegt. Oft. Oft kommt er natürlich auch von außen, aber oft, und das merke ich bei mir immens, ich bin einer, ich erwarte sehr viel von mir selber. Ich habe dann oft weniger Angst, aber ich erwarte einfach so fest Sachen von mir, dass ich mich da richtig verkrampfe, dass ich das so machen kann. Was hast du denn da für einen Tipp? Wie kann man das irgendwie lösen oder halt ändern?
Also was da ganz spannend ist, und jetzt muss ich das, die Tür der Kinesiologie ein bisschen aufmachen. Du hast das gut beobachtet. Also man verkrampft da. Und es ist tatsächlich so, wenn sowas wie ein Überfokus ist, also Überfokus benenne ich jetzt etwas, wo ich etwas unbedingt erreichen will. Also ich möchte es unbedingt schaffen. Und der Wille so groß ist, dann ist es tatsächlich so, dass der Körper alles bereitstellt, dass ich das erreichen kann, aber letztendlich kommen wir in so einen Stressmodus rein. Und der Stressmodus ist dann nicht mehr so, dass ich dieses bewusste Denken herholen kann, sondern es läuft ein Uraltprogramm ab. Also wirklich, wo vom Hinterkopf das gesteuert ist, dieses Kämpfen, Flüchten, manche erstarren dann regelrecht. Und man kann das dann wirklich feststellen, dass mehr Tonus in den Waden oder im Kiefer ist massiv meistens angespannt. Und das hat natürlich auch Auswirkungen dann auf die Leistungsfähigkeit generell. Also wenn dann gewisse Muskelgruppen einfach sehr angespannt sind und sehr sehr viel Tonus haben, dann läuft das natürlich auch nicht mehr so rund, als wie wenn das in der optimalen Länge wäre. Was man machen kann, also ich arbeite ganz viel mit einfachen kleinen Übungen. Es ist echt spannend, gerade bei Überfokus ist es tatsächlich so, dass man sehr oft auch in Richtung Dehnungsübungen geht, gut atmet dabei und sich vielleicht wirklich einen Zielsatz gleichzeitig setzt, im Sinne von, ich weiß, was ich kann, ich vertraue, dass ich das schaffe, dass man sich einfach einen positiven Satz herholt, der einfach sagt, hey, ich kann das, ich mach das. Aber gleichzeitig eben durch die Dehnungsübung, dass man so ein bisschen runtergeholt wird. Ganz gut ist, die Waden zu dehnen, weil, wie gesagt, meistens ganz viel Spannung in der Wadenmuskulatur da ist. Gut sind auch so Dinge, wo man sich ausschüttelt oder bändelt. Aber dann oft auch eben Arme dehnen. Es ist ganz, ganz spannend, weil der Stress, den man sich macht, der setzt sich eben körperlich ab. Und über Dehnungsübungen, die über längere Zeit halt und gleichzeitig einen Satz formulieren, bringt man das total gut raus. Und es ist ganz spannend. Ich habe da so einen Ablauf, wo man wirklich vorher Vortests macht und wo man sich auch schaut, wie ist die Körperhaltung des Sportlers. Und da sind alle wirklich so nach vorne geneigt. Also man spürt das auch wirklich. Also wenn du jetzt aufstehen würdest und an ein Ziel denkst, was du so unbedingt erreichen möchtest, wo du weißt, du verkrampfst, dann bist du wahrscheinlich auch von der ganzen Ausrichtung im Körper nach vorne geneigt. Und nach diesen Übungen ist es tatsächlich so, dass du wieder in die Mitte kommst und dadurch einfach aus dieser Mitte agieren kannst.
Sehr interessant, dass sich sogar die Körperhaltung ändert.
Ja, das ist unglaublich spannend. Deswegen sage ich, es ist Körper und Geist wirkt immer gemeinsam. Und ich mache mittlerweile wirklich vorher und nachher Fotos, weil ich es selber so faszinierend finde, was sich durch eine Dehnungsübung ändern kann.
Wenn du sagst, die Angst nicht gut genug zu sein, woher kommt das eigentlich? Also weil ich weiß ja, ich bin gut genug. Und wenn ich mir jetzt das Ziel setze, okay, ich will jetzt wie das Beispiel Ötztaler in unter 10 Stunden fahren, keine Ahnung, dann ist es ja einfach ein Ziel, das ich irgendwie aus der Luft greife und sage, das will ich erreichen. Und an dem Ziel mache ich auf einmal fest, ob ich gut genug bin oder nicht. Das macht ja, wenn du logisch drüber nachdenkst, rational macht das auch nicht wirklich Sinn.
Nein, gar nicht, aber wir haben es, glaube ich, alle so ein bisschen in uns drinnen. Also es ist eine Leistungsgesellschaft, wir werden immer an den Ergebnissen, früher an den Noten und so weiter gemessen. Und es ist schon so, dass es immer noch so ist, dass man eher die Dinge verstärkt, die nicht gut laufen. Und meistens ist es wirklich so, auch wenn 5 Sachen gut laufen und eine nicht, dann wird die eine herausgekramt und wird gesagt, okay, ja, und es wird wieder das bestätigt oder bestärkt, eben du bist nicht gut genug. Was natürlich totaler Blödsinn ist, weil ich denke, die meisten sind, oder ich würde jetzt fast sagen, jeder ist gut genug. Es hängt natürlich mit den Zielen zusammen und diese Themen, die gehen meistens wirklich ganz zurück bis Prägungszeit, wirklich so ersten 7 Jahre, dann natürlich werden sie in der Schulzeit verstärkt, wo immer Möglichkeiten entstehen, wo man das Gefühl ist, man ist vielleicht nicht gut genug. Und es ist leider tatsächlich so, dass immer noch mehr gesehen wird, wo es nicht gut läuft, als wie die Dinge, wo es gut laufen.
Oh, wenn dann ein Sportler oder eine Sportlerin zu dir kommt und mit dem Problem, ich fühle mich nicht gut genug, gehst du dann auch wirklich in dieser Therapie quasi zurück, auch in die Kindheit vielleicht, was da mal war, ist das schon also ein...
Ja, also ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine Stärke von mir, dass wir wirklich zurückgehen. Also ich bin wirklich ein Fan davon, dass man die Dinge an der Ursache löst und ansetzt. Und dann geht es aber natürlich auch ganz viel darum, also die Ressourcen zu stärken, zu schauen, was mache ich wirklich gut, was gelingt mir immer. Es geht also wirklich den Fokus einmal darauf hinzulegen, was gelingt mir immer, worauf kann ich mich verlassen. Und das macht ganz, ganz viel aus bei den Sportlern.
Ja, ich denke es mal, ja, dass das einfach einen großen Impact haben kann auf das Endergebnis dann. Du hast davor eh schon angesprochen, Eva, und da wollte ich ja sehr gerne mit dir drüber sprechen. Wir leben in einer Gesellschaft, wo sich jeder mit jedem vergleicht. Social Media verstärkt das enorm und ich glaube, sehr viele Leute, ich glaube, ich zähle mich auch dazu, schaffen es nicht, sich davon abzukoppeln, zu sagen, hey, jetzt schau mal nur auf meine Leistung und mir ist komplett egal, was andere Leute tun. Ich versuche das oft. Und ein gutes Beispiel, wenn ich zum Beispiel bin im Wohnzimmer Radmarathon gefahren, so als Vorbereitung jetzt. Und ich habe mir kein Ziel gesetzt, ich wollte einfach nur durchfahren und schauen, hey, wie muss ich an die Labestationen tun? Ich habe mich einfach versucht vorzubereiten. Und dann weckt das aber trotzdem in mir, wenn dann der Anstieg kommt, so den Ehrgeiz, dass wenn ich da jemanden sehe, der zum Beispiel an mir vorbeifährt, dass ich einfach will, da mitzufahren. Und das hat ja auch was damit zu tun, ich will mir selber bestätigen, dass ich da mithalten kann. Wie kann man das irgendwie rauskriegen? Oder das wird man wahrscheinlich als Menschen auch oft nicht rauskriegen, oder? Schätze ich mal.
Also einerseits ist einmal der Vergleich ja total wertvoll. Also wir reden da von Rennen bestreiten. Und das wäre ja nicht möglich, wenn ich mich nicht vergleichen könnte. Also das Vergleichen an und für sich finde ich ja grundsätzlich gut. Und es ist ja wirklich so, wenn man bei den Kindern schaut, die wollen das ja. Und das ist so ganz viel Motivation, dieses besser sein wollen. Nur es ist das Problem der heutigen Zeit, also würde ich wirklich sagen, dieses Vergleichen macht uns natürlich total unzufrieden, weil es wird immer jemanden geben, der es besser kann, der vielleicht, also immer, ist jetzt auch wieder so eine Aussage, aber es gibt wahrscheinlich in jedem Bereich welche, die besser sind und es macht grundsätzlich ja total unzufrieden, wenn dann wer besser ist. Deswegen, wir müssen uns total wieder zurückreduzieren auf das, dass wir bei uns bleiben, dass man sich auch fürs Rennen Kriterien setzt, was sind so meine kleinen Ziele, die ich erreichen möchte, also was möchte ich unbedingt, dass mir gelingt. Und auch ein bisschen weggehen von den Ergebniszielen. Also ich bin wirklich ein großer Fan von weg von diesen Ergebniszielen. Da knüpfe ich jetzt wieder ein bisschen bei der Angst an. die produzieren einfach diese Ergebnisziele, wie ich möchte diese Zeit schaffen, ich möchte diese Platzierung schaffen, rufen einfach ganz viel Stress hervor. Und wenn ich schaffe, dass ich sage, okay, erste Aufgabe, ich bin ganz bei mir, ich konzentriere mich auf das, was für mich wichtig ist, dann die zweite Geschichte, was sind jetzt wirklich die konkreten Aufgaben, auf was muss ich mich konzentrieren im Rennen? Und jetzt, wenn wir zurückgehen auf den Ötztaler, wenn ich jetzt als Laie vielleicht herangehe, dann denke ich mir, okay, da habe ich drei große Berge zu bewältigen, dann setze ich mir das so als Zwischenschritt, okay, den ersten Berg, den zweiten Berg, den dritten Berg, wie muss ich den fahren? Und da gibt es ja mittlerweile viele Möglichkeiten aus der wissenschaftlichen Sicht, die entweder mit Puls oder mit Watt, damit ich weiß, okay, was und wie soll ich das Rennen fahren. Und die zweite Geschichte ist aber, wenn ich das jetzt anders sehen würde, dann weiß ich, okay, es gibt den ersten Teil, da sind wahnsinnig viele Leute um mich herum. Also ich fahre im Bulk weg, das bin ich nicht gewohnt. Für viele ist das ganz, ganz viel Stress. Dann habe ich das wahrscheinlich gut geschafft und dann muss ich aufs Kühltal rauffahren und da läuft es wahrscheinlich so richtig gut. Und im Kühltal, da ist die Euphorie da, da es ist vielleicht, wenn wir Glück haben, ist ein gutes Wetter, es ist alles einfach nur wunderbar, genial, ja, einfach nur super. Und da ist jetzt so der erste Moment, wo ich wirklich sagen muss, okay, ich muss jetzt auf mich schauen, ich muss schauen, wie muss ich das fahren, also was sind meine entweder schaue ich auf meine Herzfrequenz oder auf mein Wattgerät. Ich halte wirklich meine Parameter ein, weil das ganz wesentlich ist, wie dann die zwei Berge am Ende funktionieren. Alles, was ich da mir an Euphorie mitreißen lasse, alles, wo ich meinen Emotionen, meinen Glücksgefühlen danach gehe, werde ich wahrscheinlich beim Dimmelsjoch wahrscheinlich und vielleicht schon beim Jaufen büßen. Und die andere Geschichte ist einfach dann auch noch, dass ich wirklich nach dem Kühltal schauen muss, wirklich bei sich bleiben, sich nicht hinreißen lassen und gut auf die Verpflegung schauen. Dass man auch da wieder so ein bisschen in das geht, was brauche ich jetzt eigentlich? Und die wichtige Geschichte ist da einfach gut verpflegen, gut bei sich sein, gut bei seiner eigenen To-Do-List bleiben und nicht sich hinreißen lassen und einfach probieren, viel zu früh mitzugehen, was eigentlich ein totaler Blödsinn ist. Ja.
Also so wie ich das raushöre, ist enorm wichtig, sich selbst von der eigenen Euphorie abzukapseln.
Ja, die Euphorie hilft natürlich, aber wenn ich weiß, okay, am Anfang wird es super leicht gehen, das ist einfach so. Ich glaube, es ist einfach so viel Adrenalin da, es kann man ja hormonell alles erklären, da ist einfach so viel Glücksgefühl und Euphorie da, da weiß ich einfach, den ersten Abschnitt muss ich mir so einteilen, es muss mir leicht von der Hand gehen, also es darf leicht gehen, ich roll da zurück, ich nehme mich eher zurück, also auch wenn ich da beim Gespräch bleibe, wie ich mir selber das vornehme, dann okay, ich schaue, dass das wirklich alles locker geht, tendenziell weniger ist mehr in dieser Phase, da muss ich mich wirklich zurücknehmen.
Und dann kommt da wahrscheinlich die Phase, wo man auch down rein ist.
Genau, die kommt dann wahrscheinlich spätestens am Jaufen. Und da ist es ja wirklich so, da ist dieser Abschnitt vorher so wichtig. Und da bin ich jetzt wirklich bei der Wettkampfplanung, bei der Strategieplanung, was ich ganz, ganz wesentlich finde. Also wie gesagt, erster Abschnitt, ich traue mir es zu, im Bulk zu fahren. Ich vertraue darauf, dass ich es kann. Zweite Phase, ich nehme mich ein bisschen zurück. Ich schaue eher 10% weniger Leistung und dafür kontrolliert von. Und dann ist ganz, ganz wichtig die Verpflegung. Also wirklich, also da appelliere ich an alle Teilnehmer, schaut, dass ihr euch gut verpflegt, gut trinken, gut essen, gerade in dieser Phase Brenner, also Innsbruck Brenner, da hat man wirklich gut Zeit. Das ist natürlich im ganzen Rennen wichtig, aber das ist ganz ein wichtiger Abschnitt. Alles, was ich da nicht esse, geht man irgendwann anderen, also geht man dann irgendwann ab. Und Jaufen ist bekannt dafür, dass wirklich so die erste Krise kommt. Und das ist ganz normal. Also ich glaube, wenn ich weiß, als Teilnehmer, es ist ganz normal, dass ich Krisen habe, dann kann ich auch besser damit umgehen. Und da wäre es wirklich gut vorher, wenn man sich überlegt, was sage ich zu mir selber. Auch nochmal vielleicht in diese Metaposition gehen, schauen, okay, habe ich genug gegessen, habe ich genug getrunken, wenn Krämpfe da sind, vielleicht auch alles einmal ein bisschen ausschütteln, locker machen. Und dann würde ich vorschlagen, wirklich, dass man sich so Zwischenziele setzt. Also, dass man sagt, okay, und jetzt bis zur nächsten Verpflegung. Ich bleibe im Hier und Jetzt, schaue, dass ich einen guten Rhythmus finde. Möglichst kurze Anweisungen, die ich mir vorher überlege, damit ich dann, wenn eine Krise kommt, wirklich gewappnet bin.
Ich weiß noch, irgendwann mal hat einer, ich glaube der Dominik, der Landerdinger war es, ich weiß nicht mehr genau, beim Timmelsjoch, oder kann auch wer anders sein, beim Timmelsjoch aufhört, hat er gesagt, mir geht's gerade richtig scheiße und ich bin voll am Arsch, aber eigentlich weiß ich, dass es jedem um mich herum genau gleich geht.
Genau, also das ist absolut das Wesentlichste. Gell? Also wenn ich weiß, ich leide da nicht allein und jetzt reden wir vom Timmels Joch, also es geht da jeden Scheiße. Also vermutlich, gell? Also es soll, möge es bei jemand anders sein, aber es ist eher so, also man hat Schmerzen, es tut weh, man ist leer und man kann sich auf das nicht wirklich körperlich vorbereiten. Auch wenn man einzelne Abschnitte gefahren ist und wenn man weiß, was drauf zukommt, es ist so, es geht dann wahrscheinlich in dieser Phase nicht gut. Und wenn ich mir es richtig sagen habe lassen, es gibt da 3 Verpflegungsstationen. Also ein Tipp wäre wirklich, von Verpflegungsstation zu Verpflegungsstation zu denken. Und dann wirklich einerseits bei sich zu sein, aber vom Fokus her weggehen vom Schmerz. Also ganz wichtig wirklich, und jetzt bis zur nächsten Verpflegungsstation. Und nicht, jetzt tut mir alles weh. Ja, es tut jedem alles weh. Man hat vielleicht Krämpfe, die Muskulatur funktioniert nicht mehr so rund. Aber sich bewusst machen, hey, ich schaffe das. Und es ist nicht mehr weit, es ist der letzte Berg. Jetzt habe ich schon so viel geschafft, jetzt schaffe ich das auch noch. Und wenn ich oben am Timmelsjoch dann einfach komplett kaputt bin, es ist völlig egal, ich schaffe, ich erreiche mein Ziel. Also wirklich auch dahingehend dieses Mantra vielleicht, ich weiß, ich schaffe es, ich kann es schaffen und jetzt bin ich schon da und jetzt zur nächsten Verpflegungsstation und dann, wenn ich da bin und jetzt leider noch zur letzten und dann habe ich es eigentlich fast geschafft.
Und ich soll schon, oder wir sollen aktiv versuchen, nicht an Schmerz zu denken, oder?
Es ist so, ich denke, es bringt nichts. Ja, also wenn der Schmerz da ist, also es hilft wahrscheinlich, dass ich wirklich sage, okay, jeder andere hat auch Schmerzen, aber dann auch wieder zurück zu sich selber. Und da, also es gibt ja vom Fokus auch verschiedene, also entweder so dieses Bewusstsein, dass ich gedanklich bei mir bin oder ich bin halt eben außerhalb. Und da ist wirklich ganz wichtig, dass ich außerhalb hingehe. Es bringt nichts, also der Schmerz wird allein größer, wenn ich mich mit dem befasse. Also von dem her wirklich weg vom Schmerzdenken hin zu, okay, jetzt hin zur Verpflegungsstation.
Und wie, also jetzt haben wir eh schon perfekt über den Ötztaler gesprochen, wie man das im Rennen handelt oder behandelt. Jetzt, ich habe davor noch 9 oder 12 Monate Training davor, wo auch ich mir oft denke, das ist nervt, ich habe keine Lust mehr. Wie gehe ich da damit um? Weil ich kann da eine gute Anekdote sagen, ein Freund von mir hat sich angemeldet von Ötztaler und ist jetzt einfach im Laufe des Trainings draufgekommen, er will das nicht, er kann sich das nicht vorstellen, wie er an dem Tag jetzt 10 Stunden am Radl sitzt. Und er will sich das auch nicht vorstellen, er will sich da nicht so quälen quasi. Wie kann man solche Hürden einem Training überbrücken? Weil da geht es sicher sehr vielen so, die Hürden haben.
Genau, also einerseits ist wichtig, dass ich dem Trainingsprozess vertraue und dann hilft es vielleicht wirklich, wenn man sagt, du kannst dich so gar nicht vorbereiten und es ist gar nicht, also es ist ganz normal, dass man sich's nicht vorstellen kann, wenn man es noch nie gemacht hat. Also ich kann mich zurückerinnern an meinen ersten Ironman, ich bin da im Wörthersee-Training gestanden und habe mir gedacht, wie soll das halt funktionieren? Also weil man halt auch diese 3 Sachen einfach noch nie in dieser Länge gemacht hat. Wenn man es schon mal gemacht hat, ist es ein bisschen leichter, weil dann weiß man schon, es funktioniert. Aber da drauf zu vertrauen, es funktioniert. Es haben ja ganz viele andere, die vielleicht nicht das Leistungslevel haben, haben wir ja das auch schon geschafft. Und dann auch wieder Stück für Stück gehen. Also nicht gleich immer an das große Ganze denken. Also das bringt ja genau gar nichts, sondern wirklich Schritt für Schritt im Training einfach das, was machbar ist, machen. Im Wissen, dass es immer auch zum Leben dazu passen muss. Wenn in den Büchern steht, du musst, keine Ahnung, 20 Stunden trainieren oder 12 Stunden trainieren und es ist mit deinem Leben nicht machbar, dann du musst immer schauen, dass es für dein Leben machbar ist. Und ich bin überzeugt davon, dass dein Freund das sehr wohl schaffen kann. Und wichtig ist, dass er sich halt dann auch so einteilt, dass es für ihn machbar ist. Also wirklich auch da wieder bei sich selber ansetzen. Und dann von Woche zu Woche gehen oder von Tag zu Tag gehen. Also ich finde, wenn Dinge so schwer und groß erscheinen, hilft es tatsächlich einfach Stück für Stück. Also heute, dann morgen und so weiter. Also wirklich Step by Step agieren.
Also nie an das große, und wenn du wahrscheinlich an das große denkst, dann an die gute Emotion, die du dabei empfindest.
Ja, genau, also an die Vision, wie cool das ist, wenn ich dann mein Ziel erreiche oder vielleicht dann wirklich ein ziemliches Joch erreicht habe. Ich glaube, das ist ja so der erste Euphorie-Moment, den ich dann, oder man hat sicherlich mehrere, aber das ist dann schon da, wo man weiß, hey, das ist, ja, das wird halt was. Und trotzdem, da muss man dann auch noch denken, okay, jetzt noch konzentriert runterfahren und bei sich bleiben, nicht, dass man da natürlich noch irgendwo einen Unfall produziert.
Da habe ich mit Toni schon kurz drüber gesprochen. Das finde ich ein unfassbar spannendes Thema. Es gibt, und ich habe das selber mal gehabt, ich wollte immer mal einen Marathon laufen, in meinen jungen Jahren, oder? Ich hasse Laufen. Also ich tue, glaube ich, nichts lieber wie jetzt laufen gehen. Und ich habe das halt einfach gemacht, dass ich es gemacht habe, so. Und ich habe halt so, dann war in meinem Kopf wieder, wollte mir einfach die Challenge setzen, weil ich mag es recht gern, wenn ich mich challengen kann, oder? Dann habe ich gesagt, okay, ich will jetzt in 8 Wochen Training, will ich Marathon unter 4 Stunden laufen. Habe ich dann auch geschafft, war ein super Erlebnis. Ich bin dann, das war vor 2 Jahren, ich glaube, ich bin 3-mal laufen gegangen seitdem. Und irgendwie war das dann so ein bisschen, jetzt bist du über die Ziellinie, jetzt hast du das geschafft, und was jetzt? Also es war irgendwie das, wie so ein Lehrer, weil mir das halt an sich, der ganze Prozess, der hat mich nicht erfüllt, sondern es war halt einfach dieses Endergebnis, was ich haben wollte. Und ich glaube, dass es beim Öztaler vielen Leuten auch so geht. Die wollen halt unbedingt diese Runde einmal in ihrem Leben machen, kaufen sich deswegen ein Radl und tun es alles. Und im Endeffekt ist dann vielleicht sogar ein Lehrer da. Wie geht man damit um?
Also ich glaube auch, dass es normal ist, wenn man so ganz eine große Sache für sich selber geschafft hat, dass Leere da ist. Da ist so viel Euphorie da, da ist so viel Spannung da, da ist so viel Stress da. Die Familie vielleicht, also es sind ja ganz viele Familien, die da involviert sind, die zurückstecken müssen. Beruflich geht es wahrscheinlich noch rund. Also das ist ja wirklich, das spitzt sich ja alles bis zu dem Tag X zu. Und dann hat man vielleicht dieses Ergebnis geschafft. Und dann tritt Leere auf. Also das ist ganz ein normaler Prozess auch. Das passiert die Profisportler genauso, wenn die wirklich ganz ein großes Ziel erreicht haben. Dann, und was ist jetzt? Gell? Die Kunst ist, denke ich, dass man das Ganze auch genießt. Gell? Dass man sich wirklich einmal, also ich finde, es ist oft so, ja, und jetzt habe ich mein Ziel erreicht, jetzt ist der Hackel gesetzt und jetzt, was ist das Nächste? Hey, ich darf stolz sein, es darf mich freuen, ich darf wirklich das genießen, und ich würde ja wirklich empfehlen, wenn es nur irgendwie geht und man ist mit der Familie dort, hängt es doch 2-3 Tage dran und kostet das aus. Es ist einfach, man kann wirklich stolz sein, man hat so viele Entbehrungen auf sich genommen. Und dann darf sich das Ganze auch wieder neu ordnen. Das braucht ein bisschen Zeit, bis man halt dann wahrscheinlich ein nächstes Ziel dann sich steckt, aber es ist wirklich normal, dass man da sich in eine gewisse Leere krimmt. Natürlich würde es helfen, wenn man sich vielleicht davor schon ein bisschen Gedanken macht, wie geht es danach weiter. Es war damals, wie das erste Mal bei den Olympischen Spielen war, hat mein Nationaltrainer damals auch gesagt, okay, wir müssen jetzt, das war vor dem Tag X, auch nochmal drüber nachdenken, wie geht es nach dem Rennen weiter. Was hast du vor? Wie möchtest du die Zeit danach gestalten? Und ich glaube, das ist schon wichtig, dass man zumindest für die nächsten 2-3 Wochen vielleicht so einen kleinen Plan hat. Sei es oder auch, wenn das kein Plan ist. Dass man sagt, okay, jetzt habe ich mal keinen Plan und ich genieße es, dass ich keinen Plan habe, weil die haben ja bis jetzt alle einen Plan gehabt. Und man kann ja in der ersten Zeit dann gar nicht gut ohne Plan umgehen. Also es ist ja wirklich spannend. Ja, das ist Leere, aber ich finde Leere wunderbar. In der Leere kann dann wieder ganz viel Neues entstehen.
Das gebe ich da vollkommen recht, ja. Ich habe mir da ganz eine interessante Frage aufgeschrieben. Wie viel mehr kann der Körper leisten, wenn du im Kopf im richtigen Mindset bist?
Ja, da willst du jetzt sicher wieder Prozente hören, und ich bin überhaupt kein Fan von diesen Prozenten. Ich bin überhaupt kein Fan zu sagen, hey, es ist alles im Kopf, weil das ist totaler Blödsinn. Also ich finde wirklich, also das beleidigt jeden Sportler, der trainiert, gell? Weil wenn ich mir denke, wie viel ich wirklich, ich meine, abgesehen davon, dass natürlich jede Bewegung auf den Kopf angesteuert ist, Aber das sind zum Teil also Marketing-Sprüche, wo ich wirklich als ehemalige Sportlerin auch fast davonlaufen würde. Oder sagen wir so, die Hände so über den Kopf. Aber es ist tatsächlich so, wir blockieren uns oft massiv, wir sabotieren uns selber. Viele trauen sich selber nicht genügend zu und es ist so spannend, was passiert, wenn sich Sportlerinnen oder Sportler mal mehr zutrauen. So gesehen, also da sind sicher einige Prozente drinnen, abgesehen davon, dass es uns einfach besser geht. Es darf uns einfach besser gehen. Wir müssen uns im Kopf nicht so fertig machen. Und alles zusammen ist ein Paket des Ganzen, also sprich Psyche, Körper, Geist, das gehört alles zusammen. Und beim Ötztaler, wie gesagt, spielt die Ernährung einfach auch noch eine riesige Rolle und da braucht es einfach auch diesen Strategieplan, den ich mir natürlich in den Kopf zusammenschmieden muss. Und das ist jetzt auch noch eine ganz wichtige Sache oder die mir am Herzen liegt, auch wenn es richtig blöd anfängt, wenn man sich gar nicht gut fühlt, es gibt so Rennen, da fühlt man sich nicht gut, es passt scheinbar gar nichts zusammen, dann wirklich, okay, stopp, und ich kann das umdrehen und ich kann das jetzt nur zu meinem Tag werden lassen. Und wenn, selbst wenn ich dann danach einfach die Erkenntnis habe, wow, ich habe es nur umdrehen können. Ich finde, das ist einfach genial und man kann da wahnsinnig stolz dann auf sich sein.
Dann ist wahrscheinlich nur ein schöneres Erlebnis, oder? Weil man also was Schlechtem noch was Cooles
ja,
machen kann.
Ja, absolut. Und das wird, also das gehört zu diesen Krisen dazu. Es wird körperlich vielleicht da oder dort einmal nicht gut laufen. Es passieren vielleicht unerwartete Dinge, auf die man vielleicht nicht vorbereitet sein. Also da ein Stück weit immer auf das Unvorhersehbare vorbereitet zu sein. Bestmöglich sich natürlich schon auf alle möglichen Situationen einstellen. Und dann aber den Spieß einfach echt nochmal umdrehen. Ja.
Du hast zuerst schon die Blockaden im Kopf angesprochen. Ja. Kannst du so ein typisches Beispiel aus der Praxis geben? Was ist denn so ein, vielleicht kurz vorm Tag X, also eine Blockade im Kopf?
Ja, Blockade, also einerseits natürlich, dass ich mir das nicht zutrauen kann oder dass man wirklich vor mir dieses Gefühl habe, ich schaffe es nicht. Und das sind ja oft einfach so Muster, die kennen wir ja nicht nur im Sport, sondern die tauchen ja immer wieder auf. Bei den Sportlern jetzt wieder zurück ein bisschen zur Kinesiologiearbeit, ich teste immer auch diese Sätze, ich möchte erfolgreich sein oder ich möchte, dass es gelingt. Und da ist ganz, ganz spannend, weil diese Sätze oft wirklich stressbesetzt sind. Es reicht oft nicht, dass man sich einen positiven Satz nur vorsagt, wenn das ganze Sein das nicht unterstützt oder wenn ich da im Hintergrund irgendeine Blockade oder Muster ablaufen habe, die das versucht zu verhindern. Und das ist so spannend, wie oft solche Blockaden dann einfach eingreifen und man kreiert sich wirklich vielleicht da einen Sturz oder da, dass es halt wieder nicht funktioniert und man wird immer wieder aufs Neue bestätigt, ah ja, ich kann es einfach nicht oder ich habe es wieder nicht geschafft oder so. Und das kann man tatsächlich auflösen. Da gibt es viele verschiedene Methoden dazu. Aber ganz oft ist es so bei den Sportlern, dass es darum geht, eben sich den Druck zu nehmen, dass man weiß, okay, ich bin erfolgreich oder ich bin gut genug, auch wenn es jetzt nicht gelingt, dass man sich bewusst macht, hey, ich habe ja sonst auch noch ein Leben. Es hängt nicht alles von diesem Tag X ab.
Aber ich glaube, es geht sehr vielen so. Also das kannst du sicher
bezeugen. Ich behaupte so, ja, jeder hat irgendwelche Muster, die vielleicht irgendwo reinfunken. Und ein großer Schritt ist schon getan, wenn man weiß, okay, das ist jetzt einfach so ein Muster, das ich habe. Und dann wird es natürlich Sinn machen, dass man sich das anschaut, weil oft sich Muster verstärken können. Wenn ich das immer wieder ignoriere, das ist auch oft bei körperlichen Problemchen so, die haben ja auch meistens einen Grund, weil man sich überlastet oder sonst irgendwas, dann ist es so, dass diese Probleme halt oft noch massiver werden. Das heißt, wenn ich einfach immer wegschaue, dann kann es sein, dass ich mir irgendwann halt echt die ganz große Lawine ins Leben hole.
Und so ist es im Kopf halt auch.
Genau, gerade im Kopf ist es dann so, dass halt das Leben dann einfach sich Dinge kreiert, wo man sich dann im Nachhinein denkt, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Aber das hat halt auch alles seine Ursachen, meiner Meinung nach.
Natürlich, ja. Jetzt ist dieses Thema, dieses mentale Thema oft, ich würde schon sagen, es ist besser geworden, aber oft noch so ein Tabuthema. Ich glaube, im Sport weniger, oder, als im normalen Alltag. Warum glaubst du, ist das so?
Ja, es ist einfach immer noch ganz negativ behaftet und es ist immer noch viel normaler über Körperliches wie Wehchen zu sprechen, als wie über eben die Psyche, wenn was eben nicht so läuft. Dabei ist es einfach völlig normal. Eben, wir sind nicht nur Körper, wir sind nicht Maschinen. Es ist ganz normal, dass man mal an seine Grenzen kommt, dass eben einfach dass Stresszustände da sind. Und im Endeffekt geht es ja nur darum, wie gehe ich besser damit um. Und es ist wirklich so, dass es immer noch so in diese Kiste gesteckt wird, ja, ich bin nicht normal oder eben wahnsinnig oder sonst irgendwas. Das hat ja das eine mit dem anderen nichts zum tun. Es gibt natürlich psychische Erkrankungen, genauso wie es körperliche Erkrankungen sind. Aber da ist ganz viel Scham oder Angst noch damit verbunden, eben nicht zu entsprechen oder eben, da kommen wir mal wieder so an diese Grundsätze, ja. Bin ich passend für die Gesellschaft oder nicht? Und wie gesagt, mentales Training oder eben die Psychologie generell, die schaut ja oft auch einfach nur, dass man es sich leichter macht und dass man Dinge einfach besser machen kann.
Ja, es ist, weil wie du sagst, ich gebe dir da vollkommen recht in dem Thema, dass das ein Gesamtkonzept ist, unser Körper, unser Geist, unser Kopf. Warum sollte ich nur im Körper die Aufmerksamkeit schenken und nicht den Kopf mal eine Therapie gönnen oder was auch immer das ist?
Genau, man tut sich damit ja nur was Gutes und es war ja jetzt so, wenn man jetzt beim Autobeispiel ist, wenn ich bei einem Benziner einen Diesel rein tue oder umgekehrt, ist es halt fürs Auto auch nicht so super, gell? Und von dem her denke ich mir, ja, man soll sich tatsächlich einfach mit den positiven Gedanken füttern, schauen, immer wieder reflektieren, was braucht es tatsächlich, was brauche ich, dass es mir besser geht und dass ich vielleicht auch besser meine Ziele erreiche.
Jetzt würde ich gerne von dir noch einen letzten Tipp für einen Ötztaler. Hört man schon die Kids draußen? Ich würde noch einen letzten Tipp für einen Ötztaler gerne von dir hören, auf der mentalen Seite. Und den wichtigsten Tipp, den du mir jetzt mitgeben kannst.
Also ich würde es wirklich genießen. Also ich finde, es fängt vorher schon an. Genießt es, das ganze Flair, also man fährt da hin, es wollt gerade noch so von Leuten, die alle das Gleiche vorhaben. Genießt es und nehmt es leicht. Also es ist wirklich, nehmt es mit einer gewissen Leichtigkeit und Lockerheit und seid flexibel auf das, was auch alles noch sein kann.
Eva, danke für das sehr nette Gespräch.
Sehr gerne, danke dir.